Bevor es losgeht, heute mal ein kleiner Perspektivwechsel. Wenn du diesen Podcast schon öfter gehört hast, dann weißt du, Hello Agile hat eine Großkompetenz und das ist das Thema Aus- und Weiterbildung. Auf helloagile.de findest du Trainings und Seminare rund um die Kompetenzen der neuen Arbeitswelt. Du kannst dich zum Beispiel zum OKR-Coach ausbilden lassen, Lego Serious Play lernen, New Leadership oder auch Meeting und Workshop Facilitation und. All diese Formate bieten wir auch in-house an. Und der große Vorteil daran ist, dass wir unsere Trainings dann so anpassen, dass sie zu deinem Team passen, zu deiner Organisation passen und die Fragen, die dort gestellt werden und beantwortet werden, sind dann zu 100% relevant für dich und für euch. Für alle Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts gibt es für kurze Zeit 20% auf alle unsere In-house-Trainings. Komm dazu am besten direkt auf mich zu, David Hilmer, entweder auf LinkedIn suchen und schreiben oder an david@helloagile.de. Und wenn du wissen willst, ob unsere Formate die richtigen für dich sind, dann schau mal zum Beispiel auf unsere Google-Bewertung oder frag in deinem Netzwerk, denn wir sind schon ordentlich rumgekommen und hinterlassen fast immer einen ganz guten Eindruck. Ich würde mich sehr freuen. Schau nochmal auf unserer Website vorbei, helloagile.de. Alle die Formate, die du dort findest, können wir auch in-house in deinem Unternehmen durchführen. Für kurze Zeit, wie gesagt, 20% günstiger. Komm dazu einfach auf mich zu. Entweder auf LinkedIn nach David Hilmer suchen und schreiben oder direkt an david@helloagile.de schreiben. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallihallo und herzlich willkommen bei Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich habe 2018 Hello Agile gegründet. Wir befähigen Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und einer besseren Zusammenarbeit. New Work ist aber komplexer, als man denkt, und genau deshalb möchte ich es mir und euch in allen Dimensionen erschließen. Ich hatte kürzlich den David Bausch hier zu Gast mit seinem Buch Das Ende der Arbeitswelt. Und auf der Buchparty habe ich dann Dominique kennengelernt und mich ganz toll mit ihr unterhalten. Sie hat nun ein Buch rausgebracht über ein sehr relevantes Thema für uns alle. Ein Buch über die Bubbles, in denen wir alle leben und wie und ob es sich lohnt, aus diesen Bubbles auszubrechen. Das Buch heißt demnach Raus aus der Bubble. Dominique ist Expertin für Team- und Organisationsentwicklung mit dem Fokus auf die neue Arbeitswelt und damit genau richtig in diesem Podcast. Herzlich willkommen, liebe Dominique.
Schön hier zu sein, was ein tolles Intro.
Schön, dass du da bist und auch neben mir sitzt. Du kommst aus Frankfurt, deswegen war der Weg nicht so weit und wenn man einen Podcast auch vor Ort aufnehmen kann, dann sollte man das tun.
Haben wir ja schon festgestellt, es ist immer schöner, sich irgendwie dann doch gegenüber zu sitzen, was ja auch zu meinem Buch passt.
Ja, absolut. Raus aus der Bubble von Dominique Trott übrigens. T-R-O-T-T, falls ihr das Buch oder Dominique sucht. Du bist ja sicherlich auch empfänglich für LinkedIn-Anfragen und Vernetzung und so einen ganzen Kram. Also
unbedingt. Ich finde es schön, mich zu vernetzen. Ne? Das ist ja auch das, wie wir uns tatsächlich kennengelernt haben.
Genau. Dominique, ich habe eine erste Check-in-Frage, um mal ein bisschen warm zu werden. Und zwar, wenn du einen Gutschein hättest, ich dir einen Gutschein ausstellen dürfte, würdest du den eher einlösen für einen Tag Urlaub in einem wunderschönen Wellnesshotel ohne Laptop und ohne Internet oder einen Tag 100% Fokus, ohne Termine, einfach mal alles abarbeiten?
Ich würde tatsächlich Wellness und Hotel nehmen, aber das ist wahrscheinlich mein aktueller Gemütszustand, dass ich feststelle, dass es auch einfach mal gut ist, nicht digital zu sein. Und ich glaube, das geht uns allen so. Wir sind tagtäglich durch Social Media, Medien so eingenommen vom Weltgeschehen, dass ich am liebsten das Weltgeschehen einen Tag abstellen würde.
Aber bist du auch so ein Typ, der dann sagt, okay, heute mache ich mal das Handy weg? Oder klappt das nicht ganz?
Ich habe ja ein Kapitel tatsächlich meinem Buch gewidmet rund um Social Media und was das mit unserem Sozialverhalten im Miteinander macht. Und seitdem bin ich besser geworden. Also ich bin noch nicht da, dass ich es wirklich eine Woche weglegen kann. Das habe ich versucht. Das ist auch eine Challenge in meinem Buch übrigens. Ich schaffe so einen halben Tag. Das kriege ich richtig gut schon hin. Oder ich habe mir auch so Uhrzeiten, wann ich abends nicht mehr drauf gucke. Das klappt. Es klappt aber noch nicht, dass es eine ganze Woche wegliegt. Das ist noch so mein Next Step. Das habe ich einmal hinbekommen in Kuba, aber das war viele Jahre, als man dort noch reisen, also noch hinreisen konnte, und da gab es einfach kein Netz und das war wirklich sehr, sehr schön. Also ja, ich kann es empfehlen.
Ich finde es krass, dass immer, also alle Leute, die dieses Experiment oder Verhaltensänderung machen, ne, ich lösche jetzt mal Insta oder so, dass dann alle sagen, ey, das ist so befreiend und so gut. Mhm. Und ich denke mir, ja, okay, aber ich finde es halt auch mal irgendwie befreiend, meinen Kopf auszuschalten und dieses ständige Nachdenken über alles Mögliche einfach auszuschalten und halt mal irgendwie eine halbe Stunde einfach Doomscrolling durch irgendwelche lustigen oder weniger lustigen oder sinnlosen oder sinnvollen Stories durchzuscrollen.
Ist ja auch was Befreiendes. War früher Binge-Watching oder man hat halt irgendwie vom Fernseher gehangen, als man noch nicht entscheiden konnte, was man guckt. Und das ist jetzt quasi das Scrollen geworden. Ich finde es insoweit halt bedenklich. Ich habe in meinem Buch viel recherchiert rund um Social Media. Mhm. Und der Trend geht halt dahin, dass wir im Schnitt 4 Stunden am Tag online sind. Und ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich, wenn du in Wiesbaden vielleicht doch mal einen Bus steigst oder in Frankfurt U-Bahn fahren. Und das finde ich schade, dass die Leute dann tatsächlich alle vor dem Handy hängen und es nicht mehr hinkriegen, den Kopf mal hochzumachen und zu gucken, hey, wir essen da gerade gegenüber und na, vielleicht lächle ich den mal an.
Ja.
Na, und im Sinne von Einsamkeit und all dem, was uns gesellschaftlich beschäftigt, ist das Einzige, was ich eher als bedenklich betrachte. Aber ich scroll auch mal gerne dumm und finde dann irgendwelche Make-up-Artikel und denke mir so, oh, was ein schöner Lippenstift, und bin dann voll drin in diesem Algorithmus. Also es geht mir natürlich genauso.
Okay. Wir sprechen heute über dein neues Buch. Raus aus der Bubble, wie wir gesellschaftliche Spaltung durch echtes Miteinander überwinden. Es ist nicht dein erstes Buch, richtig? Wie viel waren davor schon da?
Es ist mein viertes.
Dein viertes Buch, wow, krass. Ich finde das schon beeindruckend, weil anscheinend macht dir Schreiben sehr viel Spaß, aber du machst noch was anderes. Du bist Beraterin, Change Managerin, Change Makerin steht in deinem LinkedIn-Profil. Du schreibst anscheinend sehr viel. Du musst mal mit, was nimmt mehr Raum ein in deinem Leben?
Letztes Jahr war es tatsächlich beim Schreiben pari pari. Vielleicht meine anderen Bücher waren, die ersten drei waren Fachbücher, auch rund um New Work, agiles Arbeiten.
Sag mal, welche waren es?
Das erste war Agil geht anders. Das war eine Toolbox für Führungskräfte. Ich war selbst in der Zeit Bereichsleiterin, hatte 100 Mitarbeitende, also einen Standort in der Verantwortung, und wollte anderen Führungskräften die Idee geben, hey, wie kann man denn nicht gleich einen gesamten Scrum-Prozess oder Design Thinking von A bis Z nutzen, sondern Elemente der agilen Arbeit, um den Führungsalltag leichter zu machen. Mhm. Das war mein erstes Buch und ich bin da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Denn der Schäfer-Pöschel-Verlag, der erste Verlag, mit dem ich geschrieben hatte, hat mich auf eine Pizza eingeladen. Und ich war eigentlich schon ganz glücklich über diese Pizza, weil ich als Gastautorin dort aktiv war. Und bei diesem Pizzaessen hatten sie mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein ganzes Buch zu schreiben. Und so ist das erste Buch entstanden. Das heißt, ich hatte nicht das Exposé und ich will jetzt ein Buch schreiben, sondern das kam irgendwie so ein bisschen andersrum. Und so bin ich zum Schreiben gekommen. Du, es hat auch richtig Spaß gemacht. Ich wäre mit der Pizza auch schon sehr zufrieden gewesen. Ich war Mitte 20 und total happy darüber und war damals auch schon eine sehr junge Führungskraft. Mhm. Ne? Das ist ja heute, geht das viel besser. Ne? Die Arbeitswelt hat sich da schon verändert. Ich war damals eigentlich oft die einzige weibliche Führungskraft und auch tatsächlich die jüngste. Und so war das schön, ein Buch zu schreiben, ne? Um modernes Führen irgendwo anzubringen. Und das heißt, das Schreiben war am Anfang so aus dem, ich schreibe gerne. Und vielleicht bei dem Buch, was sich tatsächlich geändert hat, mit diesem jetzt vierten Buch, bin ich, würde ich sagen, Autorin geworden. Und deswegen nimmt es inzwischen mehr Platz ein in meinem Alltag, weil ich bin so 3-4 Tage in meinen Change-Projekten. Ich habe jetzt ein Projekt abgeschlossen und habe 2 Tage dann noch gehabt zum Schreiben tatsächlich. Und habe mir auch diesmal ein halbes Jahr genommen. Man hat ja oft bei Fachbüchern so 3 Monate. Und ich habe ein halbes Jahr Schreiben und nochmal 3 Monate Recherche, weil wenn wir über gesellschaftliche Prozesse sprechen, dann ist das ein Themenfeld, was einfach länger und anständiger betrachtet werden muss als beispielsweise agile Arbeitsweisen.
Ja, es ist ja auch ein Stück weit nicht in deiner gewohnten Bubble. Du bist sozusagen raus aus deiner Bubble gegangen, um raus aus der Bubble zu schreiben. Warum hast du diesmal ein eher gesellschaftliches Thema gewählt?
Weil Gesellschaft in Organisationen stattfindet. Ja, also das ist ja, oder auch in unserer Nachbarschaft, das sind ja dann kleine Formen von Gesellschaft, ne, und System. Und wie das dazu gekommen ist, ist, ich hatte für zwei Firmen gearbeitet. Ne? Ich habe für zwei große Konzerne, in einem war ich Teilzeit noch fest, im anderen freiberuflich und dort Change getrieben, ne? Transformationsprojekte. Und der Eindruck hat sich bei mir immer mehr verfestigt, dass der Ton rauer wurde, Meetings teilweise tatsächlich eher eskaliert sind, Führungskräfte schneller an die Decke sind, weil der Druck ein größerer geworden ist, was wir auch bei LinkedIn sehen, was Führungskräfte alles leisten müssen. Mordsdruck, der da auf ihren Schultern liegt, gepaart mit tatsächlich Erwartungen von Mitarbeitenden, zu Recht auch. Und dann noch die Weltgeschehnisse rumherum. So, und dieser raue Ton und das Verhalten untereinander hatte mich dann zum Nachdenken gebracht. Da habe ich überlegt, was hat denn eigentlich Gesellschaft mit Unternehmen zu tun? Und in meinem dritten Teil geht es ja tatsächlich darum, ne? Also was können Unternehmen tun, um gesellschaftliche Prozesse zu fördern und welche Möglichkeiten haben sie dazu? Und von dem, was kann ein Unternehmen tun, was kann auch Schule tun, kommt ja auch vor, wollte ich aber auch jedem Einzelnen was mitgeben. Also was können wir tagtäglich tun? Und so ist das Buch entstanden aus einer Perspektive, die ich ja als Organisationsberaterin und auch Supervisorin prima bedienen kann, weil ich die Tools dazu habe, wie wir besser miteinander agieren. Ne? Und Soziologen können total toll beschreiben. Und ich wollte das Beschreiben verbinden mit praktischen Ansätzen. Und so ist dieses Buch entstanden.
Okay. Die Frage ist ja, und das habe ich auch irgendwie in deinem Buch in den ersten Seiten gelesen, warum überhaupt das Thema gesellschaftliche Spaltung eins ist. Du schreibst, dass das irgendwie das Bekannte und Leute, die du befragt hast, irgendwie berichten, naja, irgendwie gibt es so ein Vor-Corona, war irgendwie alles gut in Anführungszeichen und nach Corona, also scheint Corona was damit zu tun zu haben. Aber ist das der Auslöser dafür, dass wir ein Thema haben mit gesellschaftlicher Spaltung?
Nee. Wenn wir zurückblicken, wir verändern uns als Gesellschaft ja. Das hat technologische Aspekte, dass sich Berufe ändern. Wenn sich Berufe ändern, verändert sich ja unser Verhalten. Wir haben das Thema Vereine, ne? Arbeiten in Vereinen hat sich extrem verändert. Das heißt, wie wir zusammenkommen, ob in der Nachbarschaft, in Vereinen, in unserer Art und Weise, das hat sich extrem gedreht. Vielleicht ein Beispiel, wir waren früher geprägt, ich gehe mal mit dir total weit zurück, wir waren in Kirchen, wir waren in Fabriken, es waren ganz klare Verhältnisse von Miteinander und wir hatten tatsächlich auch mehr Strukturen im Miteinander, ne? Weil die Regeln einfach gegeben waren in der Gesellschaft und man kann so 90er aufwärts sagen, hat sich so eine Individualisierung, ne, von uns allen breiter gemacht, das heißt, wir können viel autonomer agieren, wir sind viel freiheitlicher, also wir haben als Menschen viel mehr Freiheit, wohlbemerkt in westlichen Ländern. Und diese Freiheit sorgt aber auch dafür, dass wir uns individuell mehr austoben möchten. Das sorgt wiederum dafür, dass wir mehr in Szenen gehen. Ne? Klassische Hipster-Cafés oder andere sind gerne Rocker. Das heißt, man geht auch mehr seinen Interessen nach. Gab es früher auch schon, aber die Interessen waren geteilter und jetzt gibt es einfach mehr Nischen, mehr Bubbles. Und das sorgt dafür, dass wir in unserer Individualisierung, die wir als Gesellschaft inzwischen haben, teilweise verlernt haben, in unserer Bubble feststeckend auch mal darüber zu gucken, was machen denn da vielleicht die Fahrradfahrer, wenn ich jetzt total der Auto-Junkie bin. Ne? Vielleicht sollten wir doch mal miteinander schnacken, wie wir das hinkriegen miteinander, anstatt uns anzumaulen, währenddessen wir stehen bleiben. Ne? Das sind so typische kleine Szenen im Alltag, die wir besser gestalten könnten, wenn wir außerhalb unserer Bubble wären.
Und glaubst du, also ich würde jetzt irgendwie aus meiner Sicht sagen, dass Social Media ein sehr großer Treiber dafür ist, weil ich ja irgendwie, also ich habe mir gerade einen 3D-Drucker gekauft.
Oh, so. Cool.
Weil den habe ich mir selbst zum Geburtstag geschenkt. So. Weil ich es irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe so ein, zwei Leute, Freunde, die ich kenne, die haben da so ein, zwei Sachen mitgemacht und denke ich mir, ja, geil, irgendwie, ne, ich habe einen kleinen Sohn, der will immer irgendwas, ich will was mit dem erleben, ich will ihm was beibringen, so, 3D-Drucker, unser neues Projekt. Ja, so, cool. Und ich habe das komplett auf mich zukommen lassen, der kam an und ich wusste noch nichts, wie das funktioniert und so. Ich wusste nur, ja, das ist mittlerweile ziemlich einfach. So, und dann öffne ich, also ich habe diese App runtergeladen und diese App ist nicht nur eine App, mit der ich den Drucker irgendwie steuern kann, sondern es ist ein Universum an Vorlagen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel suche nach, keine Ahnung, Pokémon in dieser App, dann sind da wahrscheinlich, ich würde sagen, 50.000 Druckvorlagen der unterschiedlichsten Art und Weise. Von, keine Ahnung, Pokémon-Figur, Tassen, Untersetzer, whatever.
Kann man sich schnell verlieren, oder?
Da kann man sich sehr schnell verlieren. aber also das zeigt auch, dass dass es so viele Subkulturen gibt und so viele Bubbles und Rabbit Holes, in die man reinfallen kann. Und also wahrscheinlich, weil insgesamt die Welt komplexer und technologisch weitergetrieben wurde. Ne, du hattest das Beispiel Fahrradfahrer, Autofahrer. So, dann gibt es wahrscheinlich irgendwie die Rennradfahrer und die Mountainbiker, die sich dann vielleicht untereinander in der Bubble dann auch nicht verstehen. Dann gibt es vielleicht die Rennradfahrer der Marke A und die Rennradfahrer der Marke B, die sich dann wiederum auch vielleicht ein bisschen kappeln, weißt du? Mhm. Also, und so, wo komme ich her? Ne, aus der Argumentation wahrscheinlich, oder ich würde sagen, vieles kommt aus Social Media, weil man dadurch es schafft, über eine weitere Strecke, über eine weitere Distanz Gleichgesinnte zu finden. Weil, ne, ich meine, wenn wir wie früher, als ich ein Kind war, da haben wir uns halt übers Festnetz verabredet. Und da musste ich halt mit den Interessen und mit dem Horizont leben, den die Leute mitgebracht haben. So, da gab es jetzt keine, ich sag mal, irgendwie Japan-Fans-Szene. Wie soll ich dann selber das entwickeln, sozusagen? Also,
ich sehe das ähnlich und das ist auch ein Teil, den ich beschreibe. Ne? Also es ist ja so, wenn wir in Social Media unterwegs sind, es gibt ja nebenbei auch gerade Diskussionen rund um, ab wann ein Kind wirklich in Social Media nutzen sollte, weil du bist in einem Algorithmus, das ist auch bestätigt. Ne? Es ist bestätigt, dass wir in dieser Plattform wollen uns lange dort halten. Siehe in LinkedIn die neuesten Veränderungen, dass man, ne, dass es, ne, viele nutzen jetzt dieses Karussell oder wie das heißt, ich bin jetzt ja nicht der übelste Profi, aber ne, um quasi die Aufmerksamkeit allein auf so einen Beitrag zu lenken, da lenkt dich quasi LinkedIn schon hin, Instagram, in dem irgendwelche Stories gestaltet, also jede Plattform hat Ideen, wie sie dich lange hält und wenn du das nutzen möchtest, du auch dazu beiträgst, dass lange, die Menschen lange dort rumhängen.
Klar, ne? Es geht so. Ja um die, es ist ja die Aufmerksamkeitsökonomie. Ne?
So, und genau, und jetzt geht es eins weiter, dass wir da rumhängen, wo wir uns wohlfühlen. Das ist ja auch erstmal richtig und wichtig. Ne? Also vielleicht auch erstmal vorweg, in unseren Bubbles sein hat auch was sehr, sehr Wohliges, denn es sind Gleichgesinnte, wir, ne, so wie wir jetzt miteinander schnacken, wir fühlen uns wohl, ne? Wir reden über Themen, die uns betreffen, die wir gut finden und in unserer Bubble, ne, oder auch in der New Work Bubble haben wir Themen, die dementsprechend gestaltet sind. Wenn wir aber wiederum außerhalb unserer Bubble sind, das heißt vielleicht im archhierarchischen Unternehmen, ne, was vielleicht auch mit viel mehr Struktur und Starrheit erstmal daherkommt, könnte man sagen, oh Gott, was ist denn da los? Aber das hat ja auch seine Berechtigung, dieses System und die Menschen darin. Und das müssen wir lernen zu überwinden. Wir müssen verstehen, dass alles, was da auf der Welt ist, jedes Individuum, jedes System, ne, seine Berechtigung hat. Und Social Media trägt nun mal dazu bei, dass wir vielleicht zu sehr in einer Meinung bleiben, weil wir folgen den Menschen, die wir richtig finden. Wir sind dann in, ne, dementsprechend, ich bleib mal bei LinkedIn, weil wir, ne, da auch viel unterwegs sind beide, dann sind da auch immer wieder die gleichen Menschen, mit denen wir interagieren und wir, ja, sehen auch immer die ähnlichen Beiträge.
Und der Algorithmus, der gewöhnt sich natürlich dran, genau, oder der zeigt, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich würde mich neu anmelden bei X, also ehemals Twitter, und würde irgendwie, keine Ahnung, 5 Seiten folgen, die was mit, ich sag mal, der CDU zu tun haben, dann würde wahrscheinlich mein Algorithmus sagen, okay, dem spielen wir halt nur so Inhalte aus, die irgendwie zum Thema CDU passen. Und damit bin ich in der Bubble und sehe gar nicht, was außerhalb passiert. Also in alle Richtungen.
Das findet statt. Also ich habe, also tatsächlich, ich habe noch eine Supervisionsausbildung vor ein paar Jahren gemacht, weil ich Lust hatte, im Sozialen mehr zu machen. Und seitdem ich dann auch mal für Pflegeeinrichtungen und oder Kitas agiert habe, ist eine ganz andere Arbeitswelt. Das heißt, ich kam aus meinem New Work Office, ja, und war es gewohnt, Unternehmen zu unterstützen, die tatsächlich eine Office-Struktur sind. Und die letzten Jahre war ich in der Industrie unterwegs. Da gibt es kein Homeoffice, wenn du beispielsweise Milka-Kreation machst, ne, das heißt, den Zucker unterstützt oder, ne, oder guckst, dass die Capri-Sun gut schmeckt und all die Dinge, ne, dass du bist vor Ort, weil du solche Geschmäcker richtest. Oder in Pflegeeinrichtungen brauchen wir die Menschen, weil sie sich eben um unsere Verwandten und unsere Familienmitglieder kümmern, ne, und ich durfte andere Arbeitswelten seither kennenlernen und habe dadurch auch meine Bubble extrem verlassen dürfen, Gott sei Dank, um zu sehen, was beschäftigt die Menschen zum Beispiel in der Pflege? Da ist Homeoffice so dermaßen unrelevant. Da geht es um gute Bezahlung, da geht es um gute Schichtsysteme. Da geht es darum, dass man gerne mehr Zeit hätte für die jeweiligen Menschen, anstatt, was ja heutzutage ist, nur 3 Minuten in einem Zimmer verbringen darf. Ne? Weil man muss dann schon zum Nächsten.
Klar.
Und ich glaube, das ändert extrem. Und das nebenbei hat mich auch inspiriert in meinem Buch, ne? Auch außerhalb dieser Bubbles im Arbeitskontext zu denken und nicht nur im klassischen Sinne, wie wir halt unterwegs sind in der New Work-Szene. Mhm. Ne? Und wie gesagt, man kann viel aus dem, wo wir arbeiten, mitnehmen für Interaktion untereinander, ne? Weil wir das gelernt haben. Und gleichzeitig fehlt unserer Bubble als auch vielen anderen, wie gesagt, diese Brücke, die wir aktuell zu bauen haben. Wir haben in Hessen gerade Wahlen gehabt, ne? Und da sehen wir auch, was bestimmte Parteien, die wir, glaube ich, alle nicht oben sehen wollen, aber an Zugewinn haben. Und dieser Zugewinn passiert, weil wir gerade verlernen, Brücken zu bauen, auch zu Menschen, denen es uns um einiges schwerer fällt, eine Brücke zu bauen.
Da würde ich gerne mal kurz bleiben, weil, vielleicht vorab, ich bin ein sehr politisch fauler und uninteressierter Mensch. So. Und an den meisten Debatten, da höre ich gerne zu, versuche mir so ein bisschen meine Meinung zu bilden, aber ich bin da wirklich, also ich mache andere Dinge gerne. So, und jetzt ist natürlich, hatte ich lange Zeit auch irgendwie, natürlich wie alle anderen so im Kopf, naja, ist es der beste Weg, das Thema rund um die AfD so wirklich zu vermeiden und denen irgendwie keinen Raum zu geben. So, jetzt ist natürlich ein anderes Argument, was ich dann auch sehr gut verstehen kann. Naja, also dadurch, dass wir eben keine Brücken bauen und sagen, was macht jemand von der AfD im Fernsehen bei, keine Ahnung, Markus Lanz oder wo auch immer, ne, das dürfen wir nicht zulassen. So, dadurch schaffen wir ja nur Angriffsfläche, indem wir eine absolute Gesprächsablehnung schaffen und die Gräben werden größer. So, das heißt, wäre es nicht viel besser, einfach den Diskurs zu suchen, um irgendwie eine Koalition zu bilden oder was auch immer, sondern um dieser Partei auch den Ernst mitzugeben, den sie auch irgendwie hat. So, also diese ganze populistischen Geschichten entstehen ja auch durch so eine Außenseiter-Mentalität. So, und ich kann das auch irgendwie gut nachvollziehen.
Ich würde da reingehen. Wir machen mal ein Beispiel von dem Friedrich Merz, der ja Lifestyle, Teilzeit zum Thema gemacht hat. Mhm. Also müssen wir noch nicht mal zur AfD gucken. Ich gucke jetzt mal kurz dahin. Ja. Und was macht er in dem Moment? Er macht genau diese Bubbles auf von Büroarbeitern und Menschen, die vielleicht auf dem Bau schaffen. Ja, also auch da entsteht das schon. Was passiert ist, dass wir im Diskurs, unabhängig der Partei, auf die gehe ich gleich nochmal drauf ein, dass wir aktuell auch hier, muss ich sagen, fast Bashing betreiben und meines Erachtens zu sehr unsachlich diskutieren, dann nochmal Lifestyle, Teilzeit, was eine undurchdachte Aussage, ne, wenn man ne, Teilzeit im Sinne von Betreuungssystem und alles mal bedenkt.
Ja, klar.
Und wenn man das aber weiterspinnt, was passiert in dem Moment? Da kauft sich jemand die Bild, die Zeit, was auch immer. Ne? So die Zeitlesenden sind natürlich tendenziell diejenigen, die wir halt hier gerade gemütlich hocken. Und dann hast du Menschen aber, die halt beispielsweise Bild, Welt etc. kaufen und die sagen, ja genau, die habe ich wieder am Kaffee sitzen sehen, währenddessen ich hier gerade ne, die Rohre versucht zu reparieren. Also Politik spaltet aktuell und das ist unabhängig der Parteien, finde ich das gerade eine sehr schwierige Situation, dass auch demokratische Parteien dann nicht vorsichtig agieren. Eine AfD springt und das Tragische ist, wenn man sich ihr Wahlprogramm anguckt, eigentlich das, was da drinne steht, entspricht nicht dem, was sich dann diese Wähler wünschen. Also sie sorgen nicht unbedingt dafür, dass du dann bessere Lebensbedingungen hast. Ne? Also da ist man wahrscheinlich eher bei SPD und Co. unterwegs. Aber trotzdem nehmen sie Aussagen und Spalten und gehen genau diese Lücke, die wir gerade in der Gesellschaft durch unser fehlendes Brückenbauen gestalten, nehmen die und gehen da rein. Und das ist das Tragische, dass wir glauben, das sind die Parteien, was du hast ja auch gerade gesagt, Mensch, was die da machen, die AfD und so. Aber wir machen es ja auch möglich, indem wir uns vielleicht nicht sozial korrekt verhalten und in unseren Bubbles agieren. Und da sehe ich eine große Schwierigkeit, weil wir nehmen uns ja eigentlich auch was. Ich mache dir so ein ganz alltägliches Beispiel. Ich durfte ein Unternehmen betreuen, ein Industrieunternehmen. Da hast du Menschen, die sitzen natürlich im Büro, du hast jetzt Menschen, die sitzen quasi in ihren Laboren und mischen irgendwas. Du hast Menschen, die sind im Werk. In diesem Unternehmen hat am Anfang das Werk 2 Kilometer entfernt von seinen und ihren Kollegen gearbeitet. Die sind dann nicht hin und her gelaufen und haben miteinander geschnackt. Und es ist aber ein Bereich gewesen. Einfach, Weil sie 2 Kilometer entfernt waren. Da siehst du schon was, ne? So Systeme, ne? Man sagt ja auch, Verhältnisse schaffen Verhalten.
Dann entsteht so ein Ihr und Wir.
Genau. Und dieses Ihr und Wir hat da auf der Arbeit stattgefunden, obwohl die ein Bereich waren. Jetzt gehe ich mit dem mal eins weiter. Wir würden jetzt shoppen gehen, wir hätten Feierabend. Jetzt gehen wir noch schnell irgendwie in einen Supermarkt und holen uns was. Und wir sind gestresst, weil wir wollen heim. Wir wollen eigentlich hier unseren 3D-Drucker benutzen, gucken, was da noch für Pokémons rauskommen. Und sind gestresst, anstatt aber vielleicht, was macht denn das jetzt, dass ich hier kurz stehe? Ne? Und anstatt vielleicht mal rechts und links zu gucken oder der Kassiererin oder dem Kassierer irgendwie nett gegenüber zu sein, versuche ich mal einen Einkaufsschnitt zu Ende zu bringen. Und das sind so diese Kleinigkeiten im Alltag, die dazu beitragen, dass wir verlieren, dass wir vergessen, Brücken zu bauen. Mhm. Und das findet auf der Arbeit statt, das findet im Privaten statt. Und das ist das, was ich gerade einfach extrem gefährlich finde. Und eine AfD bekommt, da jetzt zu deiner Eingangsfrage zurück, den Raum, weil wir ihn auch ermöglichen. Mhm. Und politisch weiß ich nicht, ob es schlau ist, sie einzuladen oder nicht einzuladen. Dafür bin ich tatsächlich keine Expertin. Ich würde es eher im Alltag, ich würde auch nicht mit der AfD zu tun haben wollen und fand auch richtig, als diese Diskussion rund um den Verband war, dass das wieder rückgängig gemacht wurde. Ich finde aber, dass wir durchaus, wenn wir im Alltag, meine Mutter würde mir jetzt erzählen, sie wählt die AfD, es wäre für mich unfassbar schrecklich. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht den Kontakt zu ihr abbrechen, sondern versuchen sie,
in Dialog zu gehen.
Ja, so eher so Star Wars mäßig, komm, hey, wir sind Jedi-Ritter, komm wieder zurück, ist doch gut. Ne? Und ich glaube, da tun wir uns gerade schwer, weil wir das verachten, zu Recht. Und gleichzeitig aber da vielleicht eine Brücke gebaut werden dürfte, wenn es keine Menschen sind, die unsere Werte und insoweit verletzen, dass sie in zu recht Extreme gehen. Weil das tun sie ja in dem Moment, weil sie wählen eine Partei, die wir nicht gut finden. Mhm. Aber gibt es da einen Moment, wo man vielleicht doch in Kontakt treten kann?
Mhm. Anstatt in Isolation. So. Du hast da auch eine Studie aus 2024 in deinem Buch, glaube ich. Die sagt, 62% der Menschen in Deutschland wünschen sich mehr gesellschaftliche Zusammenarbeit, aber nur 30% glauben, dass die andere Seite oder die anderen das auch wollen. Mhm. Das ist natürlich eine super interessante und aufschlussreiche Studie. So, wenn ich jetzt mich betrachte und dann denke ich mir, okay, wenn ich sage, naja, wir sollten irgendwie mehr in den Dialog gehen mit Menschen, die die AfD wählen, anstatt uns irgendwie anzukeifen und in einen eigenen Bubble zu bleiben, aber gleichzeitig glaube ich auch, dass die das nicht wollen. So, das besagt ja diese Studie auch, oder ist ein Rückschluss?
Die Studie geht nicht 1:1 auf AfD-Wähler, sondern dass wir in Summe als Gesellschaft, also das ist More in Common ist zum Beispiel, kann ich total empfehlen, tolle Studien, die rund um Gesellschaft und die machen auch Typologien auf, was gibt es für Menschen, ne, mit welchen Wertesystemen. Mhm. Und oder die Mitte-Studie, also Herdi-Stiftung, es gibt ganz viele tolle, also das können wir auch im Nachgang sicherlich irgendwo verlinken oder mich auf jeden Fall anhauen bei LinkedIn, kann ich euch die Studien auch mal schicken. Die Studien, die ich gewälzt habe, zeigen auf, dass wir als Gesamtgesellschaft, ohne schon das in Wählergruppen zu organisieren, alle ein Gemeinschaftsgefühl haben möchten. Also in Summe oder viele Menschen gemeinschaftlich sein möchten, der anderen Person aber nicht zutrauen, dass sie das auch möchte. Mhm. Weil der Nachbar ist ja egoistisch. Ne? Also ich würde gerne, aber mein Gegenüber, nee, der will das nicht. Und das ist ja, das siehst du ja schon, dass die Brücke fehlt. Also wir würden gern Gemeinschaft, aber trauen der Person gegenüber nicht zu, dass sie das auch möchte. Mhm. Und das ist ein Paradox, das wir aktuell haben.
Glaubst du denn, also ich meine, ich glaube, alle, die das jetzt hören, die würden zustimmen. Ne? Und natürlich kann ich jetzt auch hingehen und sagen, okay, ich nehme das vor, als Führungskraft, als Unternehmen, als Mitarbeiter, einfach darauf zu achten. Ne? Und ich denke, in deinem Buch stehen Werkzeuge und konkrete Dinge, wie man das machen kann. Aber wird es denn was an diesem Trend verändern? Weil es ist ja schon ein Trend, der in eine bestimmte Richtung geht, die das eher verschlimmert, oder?
Na, ich hätte das Buch nicht geschrieben, hätte ich nicht ein Stück weit diese ideologische Hoffnung. Mhm. Und die meisten Autoren, die solche Bücher schreiben, du kennst auch als Autor, man macht ja, das Prinzip Hoffnung ist ja auch, man möchte ja die Welt ein Stückchen besser machen. Der Rechtsruck ist ja nicht nur bei uns in Deutschland, das ist ja ein europäisches, wenn nicht sogar gerade weltweites Problem. Und was in dem Moment passiert ist, dass die Menschen Sicherheit und Orientierung wollen. Das heißt, es sind sogar Tendenzen dahingehend, sehen wir in den Wahlergebnissen sogar noch eher oder auch um Führung, dass Führung wieder mehr Sicherheit schenken soll in Organisationen. Und trotzdem glaube ich, dass Graswurzelbewegungen sehr viel dazu beitragen, dass wir doch anders denken könnten. Ich mache dir ein Beispiel. Es ist im letzten Kapitel, schreibe ich auch darüber. Es gab so ein paar Jugendliche, die haben angefangen, Pudding mit der Gabel zu essen.
Ja.
Und das ist noch nicht der gravierende große Unterschied, den sie gemacht haben. Aber was passiert ist, dass in unterschiedlichsten Dörfern und Städten ganz viele Menschen zusammengekommen sind. Und unabhängig dessen, ob sie sich kannten, also das heißt, da sind ganz viele Bubbles zusammengestoßen auf einer grünen Wiese und haben zusammen Pudding mit der Gabel gegessen, sich kennengelernt und gegenseitig ausgelacht, weil es ulkig war. Und genau das ist eine Brücke. Und wenn wir solche Brücken teilweise institutionalisiert, das heißt in Unternehmen, Schule als auch in wirklichen Organisationen treiben, das sehe ich schon auch als wichtigen Punkt, ergänzend damit, dass wir als Menschen uns die Zeit wieder für andere nehmen, glaube ich, dass das einen Beitrag haben kann. Nicht nur, es braucht vieles, ne? Wie gesagt, es braucht Politik, es braucht weltwirtschaftliche Geschehnisse und nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir einen Beitrag leisten und den sollten wir uns auch wieder nehmen.
Wie kann ich diesen Beitrag leisten? Also wahrscheinlich am ehesten als Führungskraft in einem Unternehmen, ne, wenn wir jetzt auf diesen Kontext gucken.
Ich fange bei Unternehmen gerne an und dann würde ich noch auf die persönliche Ebene gehen. In meinem Buch gehe ich darauf zu sprechen, dass wir eigentlich gerade einen Trend haben, wieder mehr KPI-Systeme, Steuerungssysteme und Kontrolle wieder, ne, mehr Einzug hält. Und wir lesen es ja gerade überall, New Work ist tot, es ist begraben. Und das Tragische ist, dass wir während der Zeit, wo wir agiles Arbeiten und New Work eigentlich fördern wollten, den Begriff von Beidhändigkeit geprägt haben, iterativen Vorgehen. Und das, genau das wäre, was wir gerade brauchen, weil die Weltgeschehnisse uns es gar nicht anders ermöglichen. Und wenn wir diesen Raum in Unternehmen wieder eröffnen würden, als Führungskraft in Teams, aber auch wirklich Manager, die eine Gesamtorganisation in der Verantwortung haben, schaffen wir Folgendes: Die Mitarbeiter haben Lust, an den Krisen mitzuarbeiten und Lösungen zu finden, weil wir Menschen haben eins in uns, wir suchen Sinn und Bedeutsamkeit. Und wenn uns ein Arbeitgeber das ermöglicht, dann werden wir mit anpacken. Nur wenn ich sage, nein, Mitarbeiter, ich entscheide jetzt, dann gebe ich gar nicht den Raum, um diese Krisen zu bewältigen. Mal rein auf der psychologischen Sicht, ne, wo ich ja so mal von meinen Wurzeln herkomme. Aus soziologischer Sicht oder Systemsicht, wenn du Verhältnisse schaffst, in denen Mitarbeitende in Rahmenbedingungen, ich glaube, die sind auch wichtig und wurden auch überreizt während der New Work-Zeit, aber Rahmenbedingungen gibst, in denen sie kreativ arbeiten können und Lösungen finden, auch das hilft dir eigentlich als Unternehmen, raus aus, ne, aus den aktuellen Krisenmodus zu kommen. Und vielleicht ein Effekt, den ich während meiner Studien, die ich da gewählt habe, fürs Buch erkannt habe, und das war eher so ein eye-opening Moment, weil das war nicht geplant, dass ich diese Studie finde. Es gibt Studien, die darauf hindeuten, dass wenn ein Mensch, also wir beide gehen zur Arbeit und denken, hey, das war ein guter Arbeitstag und ich darf mitentscheiden und durfte an wichtigen Dingen mitarbeiten. Und wichtig kann sein, ich bin in einem Werk und ich darf hier gerade geilen Scheiß produzieren und ich kriege in meiner Arbeit mehr Raum, das zu tun. Also Bedeutsamkeit kann überall stattfinden, wenn ich es arrangiere. Dann gehe ich raus und bin automatisch demokratischer. Und das nennt man den Spillover-Effekt. Bedeutet, die Art und Weise, wie mit mir auf der Arbeit umgegangen wird, nehme ich mit nach Hause. Das heißt, wenn ich kritisch denken darf, Meinung äußern darf, Teilhabe erfahre, mit agieren darf, also machen, dann mache ich das auch weiter im Alltag. Und das fand ich eine wichtige Erkenntnis, die mir so vorher gar nicht bekannt war und mich total gefreut hat, dass ich mit meinem ganzen Change, ich mache ja sehr viel Partizipation, genau das Richtige mache. Das hat mich erstmal sehr gefreut. Ne? So, nichtsdestotrotz, in Richtung Führungskräfte, weil du es angesprochen hast, Führungskräfte können eine Umgebung schaffen, wo Mitarbeiter Tolles leisten. Und diese Rahmenbedingungen müssen hergestellt werden, anstatt auf reine Command- und Control-Mechanismen zurückzugehen, nur weil Krisenzeit ist. Es ist ein falsches Vorgehen. Und es sorgt tatsächlich zusätzlich noch, dass wir in dem Gefüge von Polarisierung es sogar noch befähigen, dass genau hier, ne, die da oben noch mehr aufgebauscht werden.
Aber es sorgt ja auch für Sicherheit. Ne? Also wenn mir jemand genau sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, dann gibt mir das ja gleichzeitig Sicherheit.
Das ist ja auch völlig okay. Du kannst doch aus Führungskraft Sicherheit schenken und sagen, da ist der Nordstern, hier wollen wir hin. Das sind die Rahmenbedingungen, die ich setze. Und nichtsdestotrotz in den Rahmenbedingungen Raum zu lassen, in dem die Mitarbeitenden auch lernen, Selbstverantwortung zu übernehmen und das auch umzusetzen. Mhm. Und das in einem Rahmen von, du wirst Teams haben, die wollen das nicht. Und auch das ist okay. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt hier freiheitlich alles so gestalten, dass Mitarbeitende, die sich nicht austoben wollen, dann müssen sie es auch nicht. Und das ist ja auch ein Teil von Freiheit. Mhm. Also es so zu gestalten, dass man auf Abteilungsteam-Ebene guckt, was möglich ist. Und es gibt Unternehmen, die da tolle Beispiele darstellen, genau das so zu gestalten, dass es zu den Teams, zu den Bereichen passt.
Glaubst du, dass dieses ganze Thema, ich sag mal, New Work und eher Befähigung, Dinge selbst zu tun, Selbstorganisation und das Gegenteil, jetzt Command and Control, dass das auch vielleicht so eine trendartige Wellenformmäßige Geschichte ist, dass halt, es gibt immer eine Zeit, wo die eine Seite überwiegt und wo man merkt, okay, New Work und Agilität, das, was ich mir dachte, was das alles löst, wird es gar nicht lösen, deswegen müssen wir wieder was anderes machen. Also am Ende hat das ja auch alles was mit Hype-Cycles zu tun.
Naja, natürlich. Also kannst du dich noch daran erinnern, als Digitalisierung 4.0 total getrieben wurde, das war so eine Zeit 2016, da kam auch gerade agiles Arbeiten. Digitalisierung wird noch ab und zu erwähnt und 4.0 vielleicht nicht mehr. Ja. Jetzt ist es KI. Also wir stürzen uns auf das, was technisch im Rahmen von Weltgeschehen und von Trends relevant ist. Und Unternehmen haben schon immer auch nach Trends agiert. Und New Work und agiles Arbeiten war ein Trend und wurde natürlich auch als Trend behandelt teilweise. Und es war auch erstmal okay. Und das ist jetzt auch vielleicht erstmal rückläufig ist, ist jetzt nichts Ungewöhnliches, weil nochmal das Weltgeschehen es hergibt. Klar. Und jetzt wäre es vernünftig, als Manager und Führungskraft zu gucken, wenn wir wissen, was agiles Arbeiten kann, was es nicht kann, welche Grenzen es hat, weil, ne, wie gesagt, wurde auch ausgereizt. Und wir wissen aber auch darum, dass, wenn wir uns die Krisen der Welt angucken und wie wir als Unternehmen damit umgehen, so nicht weitermachen können, weil uns geht extrem Innovationskraft verloren, besonders in Deutschland. Also brauche ich aus beiden Welten eine richtige Idee, wie Führung stattfindet. Führung kann auch mal in einem klareren Rahmen sein. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil, du hast es angesprochen, es schenkt Sicherheit. Auf der anderen Seite, wenn ich nur einen klaren Rahmen schaffe, ne, habe ich keine Illegalität und Möglichkeitsräume, wo vielleicht Kreativität und Innovation entsteht. Und auch das brauche ich, dass meine Firma voranschreiten kann.
Hm. Du wolltest noch darauf eingehen, auf die Frage, wie können wir als Individuum was dafür tun, dass wir raus aus der Bubble kommen?
Genau. Ich habe witzigerweise, oder ich habe mit dem Individuum angefangen, weil wir als Individuen gehen ja auf die Arbeit, wir gehen in die Schule, also ne, je nachdem, wo wir gerade sind. Also wir nutzen unsere Nachbarschaft. Ne? Mhm. Und wir als Individuum können, finde ich, fangen ja erst mit uns fängt's an. Und bevor ich auf die Techniken eingehe, ich bin darauf gekommen, ich habe mein Buch deswegen auch sogar nochmal umstrukturiert, weil ich Interviews hatte mit Sebastian Klein von der Neuen Narrative oder der auch Toxisch Reich geschrieben hat, sich ganz viel einsetzt für ne, Erbschaftssteuer etc. Also würde man sagen, ein Finanzaktivist aktuell. Stefan Rupana habe ich ne, gesprochen rund um das Thema Schule und Isabel Ostvogel habe ich rund um soziologische Aspekte, also die ein Institut begleitet und schaut, wie wir als Gesellschaft nachbarschaftlich agieren können. Und eine erste Erkenntnis nach diesen Interviews war, es fängt immer mit einer Person an, also mit uns. Und was wir tun können ist, ich fange mal im Kleinen an, im Kleinen tatsächlich zu gucken, was kann ich im Alltag tun, um mit anderen wieder einen besseren Umgang zu pflegen. Ich mache dir einfach nur drei kleine Aspekte aus meinem Buch. Das erste ist, nimm die Hektik raus, weil was wir tun ist, dass wir uns auch immer mehr beschleunigen. Die Technik, die eigentlich dazu beitragen sollte, dass wir mehr Zeit haben, sorgt tatsächlich für eine Zeitkompression. Okay, geil, es gibt ChatGPT. Gut, ich nehme mir eigentlich Arbeit ab. Was passiert? Ich kann ja noch mehr arbeiten. Was hat mir Arbeit abgenommen? Also ich bin unfassbar gestresst. Dann natürlich die Weltwetterlage macht es nicht besser. Und dieser Stress sorgt dafür, dass ich in eine Hektik verfalle, anstatt mal wirklich mir Zeit zu nehmen. Und bei aller Liebe, wenn wir uns Zeit füreinander nehmen, weil das ist der erste Aspekt, dann können wir soziale Brücken bauen. Weil wenn ich, wie gesagt, gestresst durch den Alltag laufe, nehme ich meine Mitmenschen nicht wahr. Das zweite ist, in genau den Situationen, wo Menschen mit anderen Werten, die nochmal bitte im Rahmen von Würde des Menschen ist weiterhin, ne, also dass diese Dinge berücksichtigt werden, aber mit Werten, die mir schwerfallen, aber noch in einem Rahmen von Dialogfähigkeit sind, tatsächlich den Dialog zu suchen, anstatt ihn abzulenken. Und da gehe ich, gehe in meinem Buch darauf ein, was mir passiert ist. Also eine Freundin sagte mir, sie wählt die AfD, und ich war gerade schon im Schreiben und wurde selbst Opfer meines eigenen Schreibens, weil ich mir gedacht, oh Gott, scheiße, jetzt habe ich ja schon die Situation, und ich war total enttäuscht. Ne? Und was mache ich in dem Moment der Enttäuschung? Wie gehe ich jetzt mit meiner Freundin da um? Wie rede ich mit ihr jetzt? Ne? Und ich glaube, das muss aber passieren, dass wir diesen Dialog suchen. Und das Dritte ist aber trotzdem auch für die eigenen Werte einzustehen. Also wo sind Grenzen? Wann führe ich tatsächlich keinen Dialog mehr? Und Werte aber auch, wenn mir das Erleben miteinander wichtig ist oder vielleicht wichtig werden darf, vielleicht auch konkret was zu tun, ob in der Nachbarschaft, wenn es nur kleine Dinge sind. Es gibt tolle Apps, ne, die ich nenne eine Holy Social, die mir ganz viele Möglichkeiten gibt, mitzumachen. Ob ich einen Tag in Frankfurt Müll sammle, weil ich für Klima stehe, oder in eine Kita gehe und vorlese, ne, für die bald in die Schule kommen, um vielleicht gerade Menschen mit Migrationshintergrund es leichter zu machen, ne, sprachlichen Einstieg zu finden. Mhm. Also, und ich glaube, wir können die Klaviatur ganz weit aufspannen, aber wir als Individuum sind Teil einer Gesellschaft, und wenn wir uns wichtig sind im Miteinander, dann müssen wir jetzt anfangen zu agieren. Und das sind mal kleine Beispiele. Ich habe noch ganz viele andere, aber das ist so ein Anfang.
Cool. Das ist wirklich schön. Also macht, finde ich, Lust darauf zu lesen und zu schauen, was so geht, was man machen kann. Wenn ich jetzt jemanden anrufen müsste und demjenigen irgendwie sagen müsste, naja, schau dir das Buch mal an. Wer würde am meisten davon profitieren?
Menschen, denen es wichtig ist, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten. Das heißt erstmal die wirklich halt schon interessiert sind, und Führungskräfte, die Ideen brauchen, wie sie in ihrem Unternehmensalltag eine Arbeitswelt schaffen, die sie nebenbei auch performanter macht und zudem sogar einen gesellschaftlichen Beitrag leistet, ohne dass man jetzt gesellschaftliche Themen unbedingt behandeln muss in der Firma. Also man kann tatsächlich schon durch die Art und Weise, wie man Arbeitswelten baut, viel dazu beitragen, dass sich Menschen wohler fühlen und dadurch dann auch wohler in gesellschaftlichen Sinne. Mhm. Und diese Menschen, die sich für unser Miteinander interessieren, im Privat- wie Arbeitsleben, finden ganz viele Ideen. Und die sollten man unbedingt lesen, weil es Spaß macht.
Das war ein schöner Aufruf. Letzte Frage. Glaubst du an eine Welt, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Ja, sonst würde ich nicht arbeiten können. Also du kennst das auch, man steht manchmal morgens auf und denkt sich, heute ist schwer aufzustehen. Und dann sind es aber genau solche Gedanken, warum mache ich denn das hier eigentlich, die mich dann motivieren. Ne? Das heißt nicht, dass das jeden Tag klappt. Ich glaube, es geht jedem so. Mhm. Aber im Grunde glaube ich an eine Welt, in der wir alle gerne zur Arbeit gehen, weil wir einen Beitrag leisten zu dem, was, für was wir uns entschieden haben. Unbedingt.
Dankeschön. Hier nochmal der Aufruf. Kauft euch das Buch, raus aus der Bubble. Ihr habt gehört, worum es darin geht. Ihr habt gehört, wie schlau die Dominique ist und welche schlauen Gedanken hier drin stecken. Ich habe richtig Bock, da jetzt noch tiefer reinzulesen. Und mit noch tiefer meine ich, ich lese mehr als die ersten 2-3 Seiten, weil mehr habe ich leider nicht geschafft vor unserem Interview.
What?
Aber ich habe auf jeden Fall Bock, mich da reinzulesen. Ganz, ganz toll, dass du dich diesem Thema widmest. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal beim 5. Buch.
Ja, genau. Danke fürs hier sein.
Und bis dahin, ihr Lieben, schaut euch das Buch an, vernetzt euch gern mit Dominique Trott auf LinkedIn und bis dahin, ciao, ciao.